Ja, ich möchte euch und jeden Einzelnen von euch herzlich begrüßen, auch von meiner Seite, freue mich. Hab gesehen, wir haben auch einige unter uns, die vielleicht das erste Mal da sind, seid auch ihr herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottes Wort wieder betrachten dürfen. Und ich stand vor der Frage, ob ich im Galaterbrief weitermachen soll, aber ich empfand dann doch anders. Wir haben heute den vierten Advent. Weihnachten steht vor der Tür, der Tag, das Fest, an dem wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus auf die Erde kam. Und es wurde schon erwähnt, auch die Tage, dass Gott nicht gezwungen war, dieses Opfer zu bringen. Niemand hat es von ihm erwartet, sondern er hat es freiwillig getan. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Und beweist einfach seine Liebe, auch dass er im Alten Testament schon darauf hingewiesen hat, was er vorhat, dass ein Retter kommen wird, ein Erlöser, ein Sohn Davids. Aber auch wenn es vielleicht kleine Andeutungen gibt, wir finden keine Bibelstellen, die wirklich zeigen, dass der Sohn Gottes kommen wird. Wer hätte gedacht, dass Gott uns so sehr liebt, dass er selber kommt, dass er seinen Sohn senden wird, dass sein Sohn dieser Erlöser, dieser Sohn Davids sein wird, dieser heilige, gerechte, ewige, allmächtige Gott kam für uns, wurde Mensch, um für uns zu sterben, unsere Schuld auf sich zu nehmen, etwas, was wir mit unserem Verstand überhaupt gar nicht erfassen können, begreifen können. Und darum war es auch so, als Jesus kam, dass viele nicht an ihn glaubten. Viele glaubten nicht, aber einige öffneten ihre Herzen und denen schenkte Gott Gnade, seine Kinder zu werden. Das Wort, das uns durch diese Stunde begleiten wird, finden wir in Matthäus 1, die Verse 18 bis 23. Ich lese uns den Abschnitt vor. Die Geburt Christi ereignete sich so. Als Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt war, stellte es sich heraus, bevor sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen, dachte aber, sie heimlich zu verlassen. Während er aber darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr empfangen ist, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesprochen hat. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihn Immanuel nennen, das heißt übersetzt Gott mit uns. Und so habe ich auch die Botschaft überschrieben, Gott mit uns, und drei Unterpunkte sollen uns auch begleiten durch diese Botschaft. Einmal, Gott ist mit Maria, Gott ist mit Josef und Gott ist mit dir. Nun, es waren allgemein schwere Zeiten, als Jesus geboren wurde. Wir wissen, Israel war von den Römern besetzt und es gab viele Unruhen. Und in dieser Zeit gab es eine junge Frau, einen jungen Mann, die persönlich etwas sehr Herausforderndes erlebten und sich plötzlich in einer schwierigen Situation befanden. Ich lese uns nochmal den 18. Vers. Die Geburt Jesu ereignete sich so, als Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt war, stellte sich heraus, bevor sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Und wenn wir das so lesen, so ganz nüchtern, müssen wir sagen, das, was hier steht, das ist ungeheuerlich. Es ist ungeheuerlich, was da steht. Eine Jungfrau wird schwanger durch den Heiligen Geist, so etwas zu schreiben. Matthäus konnte das nur schreiben, weil es wirklich wahr ist. Wirklich wahr. weil es einfach diese menschliche Vorstellungskraft komplett sprengt. Und Menschen glauben heute noch nicht daran, viele, dass es sich so zugetragen hat, weil es einfach mit dem Verstand nicht nachvollziehbar ist. Das ist eines der größten Wunder, die hier auf Erden geschahen. Ja, wir glauben an Wunder. Wir glauben, dass Gott heilt. Wir lesen im Alten Testament davon. Wir haben unter uns Geschwister, die das erlebt haben persönlich, die Zeugen geworden sind, dass Gott heilt. Gott offenbart sich. Ein Wunder. Und wenn ich sagen würde, ja, dass Gott Tote auferweckt, ja, selbst das könnten wir glauben. Auch davon, selbst im Alten Testament geschrieben, es gab immer wieder vereinzelt solche Fälle. Aber die Schwangerschaft einer Jungfrau ist einzigartig. Das gab es noch nie, wird es nie wieder geben. Ein Wunder, das Gott vollbracht hat. Aber Gott hatte es genauso schon 700 Jahre vorher angekündigt, Jesaja 7, Vers 14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Emmanuel nennen. Und viele haben ja so diesen Verdacht, ja, das haben Menschen nachträglich eingetragen, reingeschrieben. Aber erst ist noch gar nicht so lange her, einige Jahre, da hat man diese Schriftrollen, die Qumran-Rollen entdeckt, die 300 bis 400 vor Christus geschrieben wurden und unter anderem eine ganze Jesaja-Rolle. Und es steht so drin. Es steht so drin, dass es so kommen wird. Und wir haben in der Einleitung gehört, dass der Engel Maria ankündigte, dass sie diesen erwarteten Erlöser zur Welt bringen würde. Und man wusste aus der Schrift, ja, es wird ein Erlöser kommen, ein Erlöser aus dem Haus Davids. Und es war tatsächlich so, dass eigentlich jede Frau aus dem Haus Davids sich insgeheim wünschte, dass ihr Sohn dieser Erlöser wäre. Ja, und jetzt hört sie, ihr Sohn wird es sein und sie wird sich gefreut haben, aber sie wird später auch Angst verspürt haben. Weil auf einmal sagt der Engel, ja, dieser Sohn, der wird vom Heiligen Geist sein und nicht von einem Mann. Das war etwas, was auch sie nicht begreifen konnte. So viel Unsicherheit, was das mit sich brachte, von Gott selbst. In der Regel heirateten die Mädchen damals oder die Frauen damals mit 14 Jahren. Man war früher erwachsen und so nimmt man an, dass Maria auch 14, maximal 15 Jahre alt war. Und Maria steht und sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Welch eine Reife, welch ein Gottvertrauen hatte Maria, was für eine Gottergebenheit. Und trotzdem war sie in einer schwierigen Lage. Wie sollte sie diese Ankündigung ihrem Verlobten Josef weitersagen? Er würde ihr doch nicht glauben. Wie würde er reagieren? Sie hatte Angst vor der Zukunft. Wem sollte sie sich anvertrauen? Schwanger durch den Heiligen Geist, vielleicht unter uns Frauen, einfach mal unter euch Frauen, die Frage, wenn wir so etwas sagen würden, wie würden wohl die Menschen reagieren? Auslachen? Verspotten, für verrückt erklären. Und wir dürfen nicht vergessen, das wäre ja Gotteslästerung. Das wurde mit dem Tod bestraft. Also wem sollte Maria sich anvertrauen? Sie hatte doch niemanden. Nur ihrer Tante Elisabeth konnte sie sich anvertrauen. Wer würde ihr glauben? Und trotzdem zeigt sie in diesem jungen Alter so ein Gottvertrauen und diese Bereitschaft, Gottes Willen anzunehmen für sich, Gottes Wort anzunehmen, was Gott durch den Engel gesprochen hat. Was für ein Glauben, was für ein Vertrauen, was für ein Mut hatte Maria. Und es heißt in dem Vers, dass Maria mit einem jungen Mann namens Josef verlobt war. Eigentlich gab es damals so etwas wie Verlobung nicht. Und es ist eigentlich auch nicht so ganz das richtige Wort. In der Schlachter oder in alten Übersetzungen steht, sie war anvertraut. Und das sagt es eigentlich tatsächlich besser aus. Nach jüdischem, also anvertraut bedeutet nach jüdischem Recht Abschluss eines gültigen Ehevertrags. Also sie waren einander versprochen, sie waren nach jüdischem Recht, waren sie Braut und Bräutigam. Nur, dass Josef Maria noch nicht feierlich zu sich nach Haus geholt hatte. Und es erklärt auch, warum in den Versen Maria als Josefs Frau und Josef als Marias Mann immer wieder beschrieben wird. Also der Ehevertrag war unterzeichnet, aber sie wohnte noch nicht bei ihm. Und ich habe gedacht, okay, wie könnte man das heute vergleichen? Vielleicht könnten wir es so ein bisschen vergleichen, wie es bei uns im Land unter Kindern Gottes, unter Christen allgemein üblich ist, nämlich, dass man zum Standesamt geht und dort unterschreibt. Ja, also nach dem Gesetz ist man verheiratet, aber dann meistens ein paar Tage später, vielleicht 2 Wochen später, findet dann diese kirchliche Trauung statt, wo der Mann die Frau zu sich nach Hause holt, sage ich jetzt mal. Und so ungefähr können wir uns das vorstellen, nur dass damals nicht ein paar Tage oder Wochen vergangen sind, sondern manchmal Monate, weil wir sehen, die Leute waren jung und der Mann war vielleicht noch nicht in der Lage, die Familie zu ernähren. Und so kam es durchaus vor, dass da auch mal ein Jahr dazwischen lag. Also sie waren verheiratet, rechtlich, aber lebten noch nicht zusammen. Und aus dem Zusammenhang erkennen wir, dass Maria dem Josef nichts davon erzählt hat, was der Engel ihr gesagt hatte. Und wie schwer muss es ihr gewesen sein? Und sie vertraute in dieser Lage Gott. Er sagte, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und sie überließ alles Gott, der Schutz ihrer Ehe, alles, also ein ungeheures Vertrauen, das sie gegenüber Gott darbrachte. Einfach, wenn wir uns versuchen, in diese Lage hinein zu versetzen. Sie wusste doch nicht, wie alles weitergeht. Und wie oft kommen wir in Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo guter Rat teuer ist, wie man so schön sagt, wo man ratlos ist und man geht Gottes Weg und man versteht Gottes Weg nicht, versteht nicht, wo Gott hinführen wird, was Gott vorhat, hat vielleicht Kämpfe, ist vielleicht innerlich unruhig. Es kann sein, dass man sogar in Situationen ist, wo man sich wirklich, wie bei Maria, niemandem anvertrauen kann. So, und da gilt es doch, es Gott abzugeben und Gott wirklich zu vertrauen. Und gerade in solchen Lagen, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir keinen Rat wissen, wo wir uns vielleicht auch niemandem anvertrauen können, da zeigt sich erst unser Vertrauen zu Gott. Nicht, wenn alles glatt läuft in unserem Leben. Ja zu Gottes Weg zu sagen und so diese Herzenseinstellung zu haben, wie Maria, die gesagt hat, mir geschehe nach deinem Wort, mir geschehe nach deinem Willen. Und vielleicht bist du auch in so einer Situation, wo du vielleicht überfordert bist, vielleicht in der Schule, du stehst vor schweren Aufgaben oder in der Schule, auf der Arbeit wirst du vielleicht ausgegrenzt, hast Probleme, vielleicht bist du sogar in einer Situation, wo du sagst, ja, ich bin doch aufrichtigen Herzens, aber ich stehe in einer Lage, wo ich in den Verdacht gerate, irgendwie, wo ich missverstanden werde, wo mein Ansehen auf dem Spiel steht, wie es vielleicht bei Maria der Fall war. Und dann sich zu erinnern an die Worte, die Gott gesprochen hat, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und die Sorgen wirklich abzugeben. Und so herrlich, was Gott sagt zu Maria, Gott ist kein Ding unmöglich. Und daran wirklich zu glauben. Und mich hat es so beeindruckt, diese junge Frau, um die 14 Jahre alt, so ein Vertrauen in Gott zu haben. Und ich möchte mich da auch an die Jugend wenden, an die Kinder wenden. Ihr seid vielleicht auch 14 oder 13 oder 15 Jahre alt. Man kann Gott nicht nur vertrauen, wenn man alt ist oder wenn man verheiratet ist. Schon ihr jungen Leute, ihr dürft lernen, Gott zu vertrauen. Ihr seid auch schon in Lagen, wo ihr nicht weiter wisst. Ihr habt auch schon eure Schwierigkeiten, Probleme und eure Kämpfe und das wirklich vor Gott zu bringen. Und ich weiß, man muss so etwas auch lernen. Und ich möchte, dass wir Maria hier verstehen. Maria hat nicht auf einmal diesen Glauben gehabt. Sie hat auch lernen müssen in ihrem Leben. Ja, dahin zu kommen, wie ein Josef lernen musste, wie ein David lernen musste, ein Abraham, der anfangs gezwungen wurde von Gott, ihm zu vertrauen. Und irgendwann mal kommt er dahin, dass Gott sagt, opfere deinen Sohn. Und er geht in dem Vertrauen, Gott kann Tote lebendig machen. Maria, die auch so ein Vertrauen hatte. Und als Gott zu ihr kam und sie sozusagen in diese Lage brachte, da war sie bereit schon. Sie war bereit und konnte sagen, mir geschehe nach deinem Wort. Ja, dass wir es auch wirklich lernen und diese Erfahrungen machen, dass wir sagen, ich will Gott vertrauen in dieser Lage und ich bringe es zu Gott und dann erlebe ich, wie Gott mich erhört. Und dann will ich das nächste Mal noch mehr vertrauen Gott. So wie Maria, auch daraus dann Kraft zu schöpfen. Und wenn Maria mit 14 oder 15 bereit war, das bedeutet, dass sie auch schon vorher Gott angefangen hat zu vertrauen. Und das wünschte ich wirklich auch für euch. Es ist nie zu spät, Gott in sein Herz zu lassen. Es ist nie zu früh, Gott zu vertrauen und wirklich sein Vertrauen auf ihn zu werfen. Und Maria erlebte hier etwas Einzigartiges. Wir können uns, glaube ich, gar nicht in diese Lage hineinversetzen. Und sie konnte sich daran erinnern, was Gott gesagt hatte. Ich bin bei dir. Und es ist so wichtig, dass wir auch in schweren Lagen uns erinnern, was Gott gesagt hat. Und damit wir uns erinnern können, bedeutet es auch, dass wir uns wirklich mit Gottes Wort beschäftigen. Und ich möchte uns alle wirklich ermutigen dazu. Ich habe die Tage eine Statistik gesehen, aus der hervorging, dass Menschen, die sich aus der Welt bekehren, 80% mehr in der Bibel lesen, wie Menschen, die in der Gemeinde aufgewachsen sind. Das hat mich erstaunt. Das ist vielleicht bei uns auch so. Wir kennen ja auch alles, ne? Brauchen wir auch nicht lesen. Man muss nur die Überschrift lesen, dann wissen wir ja schon, um was es geht. Ja, oder haben wir diesen Hunger nach Gottes Wort? Dass wir wissen, wir sind davon abhängig, davon lebt unsere Seele. Dass wir wissen, was Gott gesagt hat und unser Glaube wirklich in diesem Wort Gottes fest verankert ist. Dass wenn solche Situationen kommen, wie vielleicht bei Maria, dass wir aus diesem vollen Glauben sagen können, mir geschehe nach deinem Wort. Ich vertraue Gott, weil es so steht. Nun, die Zeit verging und Maria merkt auf einmal, sie ist schwanger. Und irgendwann mal ist es soweit. Wir wissen, dass man es nicht mehr verbergen kann. Vielleicht ist sie zu Hause geblieben, damit es niemand so merkt. Josef wird sie mit Sicherheit besucht haben, weil dann auf einmal heißt es, dass er bemerkt, dass seine Braut ein Kind erwartet. Und wir lesen solche Bibelabschnitte immer so schnell durch. Wir kennen die auswendig. Wir wissen ja, dass Josef und dann ein Engel hat zu ihm gesprochen. Aber verstehen wir eigentlich, was es für Josef bedeutet hat? In was für einer Lage er war? Was für ein Schlag muss das für Josef gewesen sein, als er sieht, seine Braut ist schwanger. Hatte sie sich mit einem anderen Mann eingelassen? Konnte ja nicht anders sein. Wie sollte es sonst sein? Sie erwartete ein Kind und dass sie bereits einander anvertraut waren, nach jüdischem Recht schon verheiratet waren, Braut und Bräutigam, war das nach jüdischem Recht Ehebruch. Und auf Ehebruch stand die Todesstrafe für beide Beteiligten. Nun, unter der römischen Herrschaft durften die Juden die Todesstrafe selbst nicht vollstrecken. Wir erinnern uns, Johannes 18, Vers 31, sagen Juden selber, uns ist verboten zu töten. Und trotzdem wissen wir, am Beispiel von Stephanus, dass es immer wieder vorkam. Aber was auf jeden Fall gemacht wurde, man wurde öffentlich gedemütigt. Und zwar, man wurde an den Pranger gestellt. Das heißt, man wurde an einen Pfosten gebunden oder zwei Pfosten und dann stand man da mehrere Tage, bekam Wasser, damit man nicht dehydriert. Und dann gingen die Menschen vorbei, nicht irgendwo im Hinterhof, an einer Straße, wo viele Menschen vorbeigegangen sind. Und dann stand jemand daneben und hat gesagt, der hier, der hat das und das gemacht. Und dann durften die Menschen ihre Verachtung richtig zeigen. Da wurde der Mensch bespuckt, beschimpft, beleidigt, geschlagen, beworfen. Man ist daran oft zerbrochen. Man ist zerbrochen daran. Das war, der Ruf war für immer ruiniert. Lebenslange Verachtung war die Folge. Und diesen Kontext muss man verstehen, um auch den nächsten Vers zu erfassen. Josef aber, ihr Mann, war gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen, dachte aber, sie heimlich zu verlassen. Und ich weiß nicht, ob wir uns wirklich den Schmerz vorstellen können, den Josef hier auch empfand, aber wir lesen nichts davon, dass er Maria Vorwürfe gemacht hat. Und das hat mich echt erstaunt. Ich finde, er hätte jedes Recht dazu gehabt. Er hat es nicht getan. Trotz seines jungen Alters wird Josef als gerecht beschrieben, weil er Gott mit seinem Lebenswandel ehrte. Nun gibt es unterschiedliche Ansichten über Gerechtigkeit, nicht wahr? Manche sagen, gerecht wäre doch jetzt so richtig drauf. Gerechtigkeit in Gottes Augen. Er war in Gottes Augen gerecht. Und er befand sich in einer schwierigen Lage. Einmal als gesetzestreuer Mann, als gerechter Mann, durfte er nach dem Alten Testament keine Ehebrecherin heiraten, weil er sonst selbst des Ehebruchs schuldig geworden wäre. Also hat Maria jetzt nicht zu sich holen können. Ja, und es bedeutete, dass er sich von Maria scheiden lassen musste. Und dann gab es zwei Wege. Einmal dieser öffentliche Prozess vor allen Menschen, was doch gerecht wäre. Und dann die stille Übereinkunft mit einem Scheidungsbrief, den Gott ja im Alten Testament durch Mose aufgrund der Herzenshärtigkeit gestattet hatte. Und Josef entschied sich gegen diese öffentliche Demütigung. Ja, stattdessen plante er, sich heimlich von ihr zu trennen, also ihr im Stillen diesen Scheidungsbrief zu geben vor zwei Zeugen, ohne darauf einzugehen, was überhaupt die Gründe sind. Einfach sich von Maria trennen, damit sie dann zu dem gehen kann, mit dem sie sich eingelassen hat. Und gleichzeitig schützte er auch die andere Person, die da involviert war, und hat einen Skandal auf jeden Fall dadurch hätte er vermieden. Also es geht in diesem Text nicht darum, dass Josef sich heimlich aus dem Staub machen wollte und Maria im Stich lassen wollte, ja, sondern es heißt, er ist gerecht gewesen. Er hätte das Wort Gottes sonst nicht so über ihn gesagt. Er war gerecht und er wollte sich heimlich von Maria lösen, um sie nicht dieser öffentlichen Demütigung preiszugeben. Und wir sehen, haben vorher gesehen, Maria hat so im Stillen gelitten, Josef auch, im Stillen vor Gott. Und wollen wir hier vielleicht kurz innehalten und einfach uns versuchen, auch in seine Lage hineinzuversetzen. Wie hättest du an Josefs Stelle gehandelt? Jetzt vielleicht eher die Männer angesprochen. Ja, wenn du erfahren würdest, deine Verlobte, die erwartet ein Kind. Und vielleicht denken wir, oh, was ist das jetzt in dieser Weihnachtszeit für ein Thema? Aber das sagt unser Text und ich möchte, dass wir verstehen, um was es hier wirklich geht. Wir dürfen nicht vergessen, dass Josef zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, dass dieses Kind von Gott ist. Woher hätte er auf so einen absurden Gedanken kommen sollen? Niederschmetternd wird es für ihn gewesen sein und trotzdem suchte Josef Marias Wohl und versuchte alles, um sie da irgendwie zu schonen. Und hier geht es nicht darum, jemanden zu entschuldigen. Es ist Sünde. Ehebruch ist Sünde, ganz klar. Ja, in der Welt leider gang und gäbe, in der Gemeinde Gottes sollte das nie der Fall sein. Ja, das ist ganz klar, aber ich möchte nicht den Fokus darauf legen. Ich möchte den Fokus darauf legen, wie Josef reagiert hat. Schaut mal, wie Josef hier handelt, was für ein übergroßes Maß an Fürsorge, an Liebe, an Vergebungsbereitschaft er hier bewiesen hat. Und versucht zu helfen. Ja, wie schnell verurteilen wir eigentlich immer so? Ja, da muss irgendjemand nicht so sein wie wir und schon fällen wir irgendwelche Urteile. Ja, wir halten uns für selbst so gerecht, dass wir über jeden anderen urteilen können. Und auch wenn wir vielleicht gar nicht verstehen, warum er etwas gemacht hat, da ist keine Liebe, keine Barmherzigkeit, keine Vergebungsbereitschaft. Und wir prangern andere an und vergessen, dass Gottes Wort uns auffordert, selbst wenn es wirklich Sünde ist, barmherzig zu sein. Mitgefühl zu zeigen, Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn ein Mensch von einem Fehler übereilt wird, und mir fiel es hier so auf, er sagt nicht, wenn ein Bruder oder eine Schwester, nein, und wenn es ein Mensch ist, egal welcher. Brüder, wenn ein Mensch von einem Fehler übereilt wird, dann bringt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und achte auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Also es geht nicht darum, Sünde gut zu heißen. Es geht darum, barmherzig zu sein, diese Sanftmut zu haben. Die ihr geistlich seid, sind wir geistlich, können wir sanftmütig sein. Das ist echte Gerechtigkeit, wie Josef hier handelt, ein Bild der Stärke und echten Gerechtigkeit. Und er spiegelt wieder, was auch Jesus später vorlebt. Ich erinnere uns an die Begebenheit, als eine Ehebrecherin zu Jesus gebracht wird. Ja, fast eine ähnliche Situation, aber wirklich eine Ehebrecherin. Und da sollte jetzt Jesus ein Urteil über sie sprechen. Ja, und ich habe mich natürlich gefragt, und wo ist der Mann? Sollten auch beide gesteinigt werden? Warum jetzt nur die Frau? Sind wir wieder bei dem Thema, der Frau kann was machen? Oder, ja, oder hat der Mann, hat er zum Sanhedrin gehört? Oder war er einflussreich und reich? Wo ist der Mann hier? Aber gut. Und Jesus sagt, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Und dann geht einer nach dem anderen. Pharisäer, Schriftgelehrte, alle sind gegangen. Die haben erkannt, okay, wir sind nicht solche, die ohne Fehler sind. Wir können nicht den ersten Stein werfen. Und ich befürchte einfach, dass wir heute in einer Zeit leben, wo manch einer so gerecht ist, dass er einen Stein werfen würde. Und Jesus fragt die Frau, hat dich keiner verurteilt? Und schaut mal, was Jesus, oder wie es hier heißt, sie sagte, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Ist das Liebe? Ist das Liebe? Jesus hat hier nicht Sünde entschuldigt. Er hat gesagt, ja, es ist Sünde. Aber dieser sanftmütige Geist, dieser vergebende Geist, ich werde dich nicht verurteilen. Geh hin und tu es nicht mehr. Und wir sollen doch in Jesu Fußstapfen treten, gütig sein wie er, barmherzig sein wie er, ohne Sünde gut zu heißen. Können wir das? Kannst du das? Und selbst wenn ein Mensch wirklich gesündigt hat. Ja, dieses Unrecht hier wurde an Josef begangen und Josef stand wirklich vor einer extremen Herausforderung, und die man wirklich niemanden wünscht. Und ich will mich nicht rühmen und behaupten, dass ich so gehandelt hätte wie Josef. Ich glaube nicht. Jedenfalls wäre es schwer gefallen und ich musste echt viel lernen in der Vorbereitung. Es hat mich so angesprochen, wie Josef hier vorgeht. Diese Stärke, diesen Glauben, den er bewiesen hat in dieser Situation. Und so etwas ist ja mit einem Schmerz verbunden, mit einem tiefen Schmerz. Und Josef hat es mit der Kraft Gottes geschafft, über diesen Schmerz hinwegzugehen und zu vergeben. Als ich darüber nachdachte, musste ich feststellen, dass sich da zwei wunderbare Menschen getroffen haben. Zwei wunderbare Menschen, die trotz ihres Alters wirklich fest in Gott waren. Maria wusste, Gott ist mit mir. Und Josef wusste, Gott ist mit mir. Und das hat ihnen Kraft gegeben und sie wussten sich getragen von Gott. Und ich dachte so, das war doch kein Zufall, dass Gott Josef und Maria ausgewählt hat. Dass er gerade so, es ist Zeit, wir nehmen hier Josef und Maria. Sondern es heißt, dass Gott nie mehr auferlegt oder zulässt, wie der Mensch tragen kann. Auch in dieser Hinsicht, Josef und Maria waren bereit in ihrem Alter. Sie waren bereit und Gott hat es gesehen. Diese zwei jungen Menschen, denen kann ich das anvertrauen. Oh, wie weit waren die in ihrem geistlichen Leben. Ja, wir sind alle unterschiedlich. Einer kann mehr tragen, einer kann weniger tragen. Und trotzdem sehen wir auch an dieser Begebenheit, dass Gott auch die Kraft gibt zu tragen. Und er legt nicht nur auf, sondern er sagt, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Fürchte dich nicht. Und wenn ich weiß, dass Gott da ist, das ist eine Kraft, die hilft zu tragen. Und ich will hier nicht wieder auf Gesetz und Gnade zu sprechen kommen. Und doch sehen wir das genau hier in diesem Text. Josef hätte so knallhart nach dem Gesetz hier handeln können. Aber er glaubte an Gottes Gnade und er entschied sich für den gnädigen Weg. Und das hat mich so beeindruckt, wenn es vielleicht bei dir so ist, dass du jemanden siehst, wo du sagst, das ist doch gegen Gottes Wort. Du empfindest es so und ich tue das extra so sagen, weil oft ist es so, dass wir das so empfinden, weil wir so geprägt sind, so belehrt sind und so erzogen sind. Das heißt noch lange nicht, dass es so ist, aber nehmen wir mal an, wir sehen jemanden und sagen, das ist nicht nach Gottes Wort. Dass du dich erinnern möchtest an die Sanftmut und die Barmherzigkeit Josefs. Und an die Barmherzigkeit Jesu. Und es ist nicht nur so, dass wir hier sitzen und sagen, oh ja, genau so soll es sein. Und dann gehen wir durch die Tür und dann fängt es an. Sondern, ja, dass diese Worte, die von sich aus nichts bewirken, aber dass der Geist sie wirklich in unsere Herzen einprägen möchte und uns verändern möchte, dass Christus in uns immer mehr Gestalt annimmt. Und wisst ihr, ich dachte so, Verurteilungen und Anklagen werden Menschen nie zurückholen und retten. Ich denke auch an unsere Kinder vielleicht hier und da. Ja, aber das Gebet, die Liebe, die Sanftmut und Barmherzigkeit, die kann dazu beitragen. Josef hatte sich entschlossen, sich in aller Stille von Maria zu trennen. Und da griff Gott ein, Matthäus 1, Vers 20. Während er aber darüber nachdachte, sieh, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr empfangen ist, das ist vom Heiligen Geist. Und im Urtext ist erkennbar, dass Josef für sich schon eine Entscheidung getroffen hatte. Also er hatte sich schon entschieden, ja, ich werde Maria entlassen. Er dachte noch darüber nach, ja, wie macht man es jetzt am besten? Er dachte noch darüber nach und während er darüber nachdachte, redete Gott durch einen Engel zu ihm. Also Gott lässt Josef in dieser Zeit, in dem Ganzen nicht allein. Josef, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, hört Josef genauso. Ob das Josef getröstet hat? Und nicht nur, dass Gott einfach nur da ist. Wir haben bei uns im Wohnzimmer so ein Bild, El Roy, ein Gott, der dich sieht. Oh, was für ein Trost, wenn ich weiß, Gott sieht mich, El Roy. Aber er ist auch Immanuel, Immanuel, der Gott, der mit dir ist. Der Gott, der mit euch ist. Er ist der Gott, der da ist, der für dich da ist, der dich trösten will, der dich tragen will, der dich liebt. Gott ist nicht einfach nur da. Er antwortet auch. Er hilft. Und wir sehen auch in dem Ganzen, können wir so entnehmen, dass Josef auch nicht gleichgültig irgendeine Entscheidung getroffen hat, sondern er hat es auch vor Gott getragen und vor Gott nach bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung getroffen und er bewegte diese Gedanken in seinem Herzen. Wir sollen auch nicht einfach oberflächlich und gedankenlos durch unser Leben gehen. Wir sollen darüber nachdenken, was wir sagen, darüber nachdenken, wie wir handeln, was wir tun, unsere Entscheidungen, wie können wir sie vor Gott, nach Gottes Wort recht bringen, wirklich darüber nachzudenken. Und er dachte noch darüber nach. Und schlief und im Schlaf beschäftigte ihn das. Das hat ihn bewegt. Und da erschien ein Engel im Traum, fürchte dich nicht, Josef, Sohn Davids. Josef war nicht der direkte Sohn, sondern aus dieser Stammeslinie Davids. Und nicht nur das, Gott nennt ihn Sohn Davids, um zu betonen, Josef, du bist wirklich ein Sohn Davids. Nach der Gesinnung Davids, nach seiner Einstellung, so wie David war, so wie ich mit ihm war, so bin ich jetzt mit dir. Du Sohn Davids, königlicher Sohn von königlichem Geblüt. Ich bin mit dir. Du hast eine wahrhaft gute Entscheidung getroffen, eine weise Entscheidung. Ich bin mit dir. Und er erinnert so diesen armen Zimmermann an seine edle Herkunft. Und ich möchte auch dich, liebe Seele, daran erinnern, die du eine Tochter des ewigen Königs bist, ein Sohn des ewigen Königs. Ich möchte dich erinnern an deine königliche Abstammung. Ein Sohn, eine Tochter des Allerhöchsten. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, um die Tugenden dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ich möchte dich an deine königliche Würde erinnern. Sei nicht wie ein Tier, das über einen anderen herfällt, sondern bedenke, dass du Christus repräsentierst und verkündige seine Tugenden, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Güte, seine Sanftmut, seine Geduld und seine Gnade. Nicht mit Worten, Worte sind Schall und Rauch. Durch dein Leben. Lebe das doch aus. Und ein Königskind zu sein bedeutet, auch erhobenen Hauptes durch das Leben gehen zu können. Nicht stolz, aber mit einer Identität. Du bist nicht minderwertig, du brauchst dich nicht verstecken. Du bist ein Sohn, eine Tochter des ewigen Königs. Eine Tochter, ein Sohn Gottes. Und wenn Gott mit dir ist, mit mir ist, dann ist seine Kraft mit mir. Dann ist seine Liebe mit mir, seine Fülle, seine Weisheit ist mit dir. Du darfst schöpfen daraus. Das steht dir alles zur Verfügung. Er ist bei dir. Er ist nicht irgendwo. Er ist dir so nah gekommen. Er ist in dir. Und wenn Gott da ist, Gott bei dir ist, mit dir ist, dann stehst du auch unter seinem Schutz. Was sollte dir geschehen? Und Josef überlegt, wie er gegenüber Maria recht handeln konnte. Und ich musste daran denken, Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, rein, lieblich, wohllautend ist, irgendeine Tugend, irgendein Lob, darüber denkt nach. Ich will dich fragen, über was denkst du so nach? Über was denkst du nach, wenn der Tag lang ist? Ja, wie der wieder ist, was der wieder getan hat, wie der angezogen war, was, ob das wirklich ein Kind Gottes ist. Sind das die Gedanken, die dich beschäftigen? Was gerecht ist, darüber hat Josef nachgedacht, der gerechte Mann. Was ist gerecht vor Gott? Was ist lieblich? Was ist angenehm? Dass wir doch darüber nachdenken. Und wenn wir die anderen sehen, dass sie sagen, und selbst wenn da etwas ist, dass wir sagen, ja, wie kann ich jetzt diesem Menschen meine Liebe zeigen? Über was denken wir so nach? Wir brauchen doch Jesu Einstellung. Epheser 4, Vers 32, seid aber untereinander freundlich, herzlich, vergebt einer dem anderen, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und diese Einstellung hatte Josef. Und wir können wirklich nur gnädig mit anderen sein, wenn wir wirklich die Gnade Gottes selbst erlebt haben. Hast du die Gnade Gottes erlebt? Josef, du Sohn Davids, Gott möchte Josef erinnern an die Verheißungen, die er dem Haus Davids gegeben hat. Und ich möchte nur zwei Bibelstellen hier aufführen. Jesaja 55, Vers 3, neigt euer Ohr und kommt her zu mir, hört, dann wird eure Seele leben. Denn ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, indem ich euch die unverbrüchlichen Gnadenzusagen Davids einlöse. Dann hier Jeremia 23, Vers 5, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will und er soll ein König sein, der weise regieren wird und Recht und Gerechtigkeit im Land ausüben wird. Oh, ich will dich an die Verheißungen Gottes erinnern, die Gott auch dir gegeben hat, in seinem Wort. Und Gott hat gesagt, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, das hat er Maria gesagt, das hat er Josef gesagt und das sagt er auch dir, Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Das ist Gott, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und dann erklärt der Engel Josef, was gerade passiert und Josef erkennt, Gottes Verheißungen werden wahr. Und ich bin ein Teil davon. Ich darf ein Teil in Gottes Plan sein. Und Josef versteht, die Zeit ist da. Und er sagt, nimm Maria zu dir als Frau. Was in ihr ist, ist vom Heiligen Geist gewirkt. Maria, sie konnte es dem Josef nicht sagen. Wie hätte sie es ihm sagen sollen? Wie hätte er ihr glauben können? Und Gott erfüllt sein Versprechen, das er Maria gegeben hat, indem er zu Josef spricht. Er hat Maria gesagt, so ist die Lage, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und dann zu Josef, so ist die Lage, ich bin mit dir, fürchte dich nicht. Ich habe gedacht, Maria und Josef, ob die sich ihr Leben nicht so anders vorgestellt haben. Wie haben sie sich es vorgestellt? Vielleicht eine Hochzeit über mehrere Tage, wie Hochzeit in Kana, wie wir am Mittwoch gehört haben, ja, wie es damals Brauch war. Die Braut, die sich für ihren Bräutigam schmückt. Wer hätte gedacht, dass sie ihr erstes Kind in einem Stall zur Welt bringen muss? Hätte Josef je gedacht, eine schwangere Frau zu heiraten? Hat er je gedacht, nach Ägypten fliehen zu müssen? Und sie waren bereit, Gottes Weg anzunehmen. Bei uns läuft auch nicht alles so, wie wir uns es geplant haben und wie wir uns es wünschen. Und wenn ich hier so reinschaue, alle, mindestens die über 30 sind, will ich mal sagen, jeder von uns könnte sagen, in meinem Leben ist dies und jenes, das habe ich mir anders vorgestellt. Ganz gewiss ist anders gelaufen, wie ich geplant habe, wie ich gedacht habe, wie ich es mir gewünscht habe. Und trotzdem zu sagen, ja, Herr. Das heißt in Matthäus 1, Vers 21, sie wird einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und vor 2 Wochen haben wir es gesehen, ja, Josef und Maria, die von unabhängig voneinander die gleiche Botschaft bekommen. Er soll Jesus heißen. Und es hat mich so ermutigt, dass Gott seinen Plan eindeutig klar macht. Er sagt nicht einem so und dem anderen sagt was anders, er sagt das Gleiche. Es führt zu einem Ergebnis hier. Es war ganz klar, darüber soll es keine Zweifel geben, was Gott wirklich gesagt hat, was sein Wille ist. Und Josef sollte dem Kind den Namen geben. Das bedeutet nach jüdischem Recht, dass er diesen Sohn annimmt. Ja, und so diese Königswürde, auch an sein Kind oder an Jesus adoptiert, weitergibt diesen Königstitel, auch wenn er ja kein König ist. So war, weil ja Herodes König war, von Römern eingesetzt. Und Jesus ist der gleiche Name wie Josua. Josua, Jeshua, Hoshua ist hebräisch und griechisch Jesus. Gott ist Retter. Gott ist Rettung. Christus ist unser Josua. Und ich erinnere uns daran, dass Mose nicht ins verheißene Land kam, sondern es war Josua, der das Volk ins verheißene Land brachte. Jesus, Josua, der kommt, um an der Stelle von Mose zu treten und das für uns zu tun, was nach dem Gesetz unmöglich war, weil es kraftlos war, heißt es in Römer 8, Vers 3. Ein interessantes Bild. Mose, der das Gesetz repräsentiert, er brachte das Volk nicht nach Kanaan. Jesus kam, Gott mit uns, er kam, er ist der Retter, er ist der Retter, er rettet, er kam, um zu retten, Christus ganz allein, er wird sein Volk retten von ihren Sünden, er wird, und das ist im Urtext so ganz besonders betont, er wird es tun, dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, er wird es tun. Und wir wissen, dass Menschen so viele Hoffnungen hatten in diesen Erlöser, in diesen Sohn Davids, der kommen sollte, von den Römern befreien, Jerusalem wieder herrlich machen und was sie alles für Träume hatten, wo Jesus sagte, später, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dieser Engel gleich von Anfang an macht er ganz klar, was diese Mission dieses Jesus ist. Er kommt, um zu retten. Natürlich ist dort manches andere mit verbunden. Ja, wir denken daran, dass er heilt, dass er leitet, dass er führt. Aber das war die Hauptmission und das ist der Grund, um ihn anzubeten und ihn zu loben und zu preisen für das, was er getan hat. Dass er alles aufgegeben hat, nicht auf seinem Recht bestanden hat, sondern aufgegeben hat für uns. Er kam, um zu retten. Liebe Seele, bist du gerettet? Bist du gerettet? Wir hören die Tage von Tod. Wie schnell kann dein Leben zu Ende sein? Bist du bereit? Gott mit uns. Auch wenn wir ihm dienen, ist er unser Retter. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Er hat es versprochen, es ist sein Wort. Und diese Nachricht wird Josef von einer ungeheuren Last befreit haben. Und mich hat es so getröstet, dass Jesus oder Gott rechtzeitig eingegriffen hat. Ja, Josef hat geplant und es hat nicht mit Gottes Plan übereingestimmt, so lobenswert dieser Plan auch war. Es war ein guter Plan. Wirklich gerecht, sanftmütig, liebevoll dieser Plan. Aber Gott wollte doch anders. Und Gott macht es ihm rechtzeitig klar. Und da möchte ich auch wirklich dich ermutigen. Ja, wir haben manchmal Angst. Ja, wir wollen Gottes Willen tun. Aber wir wollen doch nichts falsch machen. Deshalb machen wir lieber gar nichts. Und wir haben Angst, ja, dass wir irgendwie gegen Gottes Willen irgendwas handeln. Ja, überlege, wie Josef es tat. Bewege das in deinem Herzen, was du tun willst, was du reden sollst, was du machen sollst. Und du darfst darauf vertrauen, dass Gott dich führen wird. Und wenn du irgendwie selber vielleicht zu einem Plan kommst und du meinst es aufrichtig, Gott wird da dazwischen gehen und sagen, nein, ich möchte das so nicht. Er wird dir das klar machen. Er ist ein Gott, der mit dir ist und der dich liebt. Und den Nachdenklichen, nicht den Gedankenlosen, leitet Gott. Wir sollen darüber nachdenken. Und er wird uns rechtzeitig auch Hilfe schenken und klar machen, was sein Wille ist, durch die Umstände, die kommen, durch andere Menschen, ja, durch unser Gewissen, durch sein Wort im Gebet. Er hat so viele Möglichkeiten, uns das klar zu machen. Gott hat immer eine Lösung. Und Gott versprach durch Jesaja, dass der Retter durch eine Jungfrau geboren wird. Und was passiert? Es kommt genau so. Genauso, wie Gott es gesagt hat, obwohl es unmöglich erschien, unbegreiflich, ja, und vielleicht, und Maria und Josef, die glaubten Gott. Und vielleicht denkst du, ja, das ist ja leicht, da kam ja ein Engel, hat zu denen gesprochen. Das ist ja gar nichts. Wir denken an Zacharias, zu dem kam auch ein Engel und hat zu ihm gesprochen, Zacharias hat nicht geglaubt. Gott redet. Durch sein Wort, nicht durch einen Engel, durch sein Wort selber, er selber spricht. Glaubst du daran? Glaubst du, dass Gott redet, auch heute noch, dass er mit dir ist in seinem Wort, dass er mit dir ist, dass er dich liebt, dass er dich führt, dich leitet, für dich sorgen wird, dass er dich bewahren wird, dass er ein Gott ist, der mit dir ist? Matthäus 1, Vers 22 bis 23, das alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesprochen hat. Sie, eine Jungfrau, wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden Immanuel nennen, das heißt übersetzt Gott mit uns. Gott hat es gesagt, Gott hat es erfüllt. Gottes Wort ist wahr und es kam alles genauso, wie er es vorher gesagt hat. Und es kommt immer alles so, wie er es gesagt hat. Wir wissen oft nicht wann. Ja, hier sind hunderte Jahre vorbeigegangen und aber es hat sich erfüllt. Und deshalb gilt es auch uns, ja, wenn wir sind es, die ungeduldig werden und wir sind es, die fragen, oh, wie lange dauert es noch, bis Gott sein Wort an mir wahrmacht und warum zögert Gott? Und uns ist gar nicht klar, dass bei Gott keine Zeit ist. Er hat Zeit und Raum für uns Menschen geschaffen, wir haben Zeit. Gott ist nicht, dass er sagt, oh, wir warten noch 5 Minuten, dann greifen wir ein. Er schaut, wann ist meine Zeit da, wie ist mein Plan? Er schaut auf die Gebete seiner Kinder, er schaut auf die Not und er kommt nie zu spät. Er kommt nie zu spät, immer rechtzeitig. Und immer rettet er und ist er für seine Kinder da. Und dann heißt es hier, ach und dann sehen wir, dass Gott eine ganze Nation lenken kann, um seinen Willen zu erfüllen. Er hat gesagt, Jesus oder das Kind wird in Bethlehem geboren werden. Ja, die sind beide in Nazareth, was machen wir jetzt? Kein Problem. Wir veranlassen den Kaiser von Rom, Herrscher eines Imperiums, eine Volkszählung durchzuführen, damit diese 2 Menschen nach Bethlehem kommen. Das alles ist geschehen, damit Gottes Wort wahr wird. damit sich erfüllt, was Gott gesagt hat. Oh, wie viel Verheißungen sind wahr geworden in Christus Jesus. Das alles, damit sein Wort wahr wird. Und Gott, er redet doch heute noch zu uns. Wie viel hat er uns gesagt? Und wir dürfen wissen, es wird wahr, es ist wahr. Er wird es erfüllen. Er wird alles in Bewegung setzen, wenn du Gottes Wort vorlegst und sagst, Herr, du hast es gesagt. Er wird es tun. Glauben wir daran? Oh, lies doch die Verheißungen, die Gott dir gegeben hat. Es gibt nichts Festeres, auf das wir bauen und setzen können, als das Wort Gottes. Und Matthäus zeigt, dass Immanuel ein sinnbildlicher Name ist, der auf seine Bedeutung zurückzuführen ist. Jesus ist dieser Gott mit uns. Er wurde so nie genannt, aber er ist der Retter in jeglicher Hinsicht. Und ja, es hat sich alles so bis ins Detail erfüllt, wo man vorher gedacht hat, das passt doch gar nicht zusammen. Wie? Er soll aus Nazareth kommen, in Bethlehem geboren werden, aus Ägypten kommen. Ja, was jetzt? Könnte man sich vielleicht mal für eins entscheiden? Es kam alles so, wie Gott es gesagt hat. Ob wir uns das vorstellen konnten oder nicht. Gottes Wort ist einzigartig. Wo gibt es eine Religion, wo ein Buch, wo nur 20 Verheißungen drin sind, die sich erfüllt haben? Und wenn ein Mensch eine Verheißung von sich gibt oder eine irgendwie was sagt und es erfüllt sich oder wird er so groß angesehen, dann hat er vielleicht noch 2 Dinge gesagt, die sich erfüllt haben, das ist ein Prophet. Gottes Wort ist Ja und Amen. Es ist wahr, es erfüllt sich alles. Was ist das hier für dich? Ist das so ein Buch, wo man halt notgedrungen vielleicht einmal am Tag 5 Minuten reinschauen sollte? Oder ist es die Nahrung für deine Seele? Fundament deines Lebens. Dann wird es der Weg zum ewigen Leben für dich sein. Als Jesus auf Erden war, folgten ihm viele Menschen, aber sie verschwanden, wenn es schwer wurde. Gott wollte mit ihnen sein, aber sie wollten nicht mit ihm sein. Möchtest du mit ihm sein? Möchtest du, dass er mit dir ist? Oder macht dir dieser Gedanke Angst, dass Gott da ist, dass er dich sieht, dass er sieht, was du denkst, was du in deinem Herzen hast, was du tust? Oder ist es wirklich dein Herzenswunsch, dass dieser Gott mit dir ist, mit dir durchs Leben geht? Dann gilt auch dir die Verheißung aus Johannes 10, 28 bis 29. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden niemals umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Eine Verheißung, die dir gilt, auf die du vertrauen kannst. Er hält dich fest, er ist bei dir, mit dir. Gott mit uns. Das war nicht ein einmaliges historisches Ereignis, sondern das ist eine lebendige Wahrheit, die in deinem Leben wahr werden will. Christus mit mir, was für ein starkes Zeugnis, das wir der Welt geben können. Das stärkste Zeugnis, Gott ist mit mir. Jesus wird angekündigt als Gott mit uns. Und als er die Erde verlässt, sagt er zu seinen Jüngern, seht, ich bin bei euch, alle Tage bis an das Ende der Welt. Gott mit mir bis ans Ende meiner Tage. Gott mit mir, bis er mich einmal in die Ewigkeit ruft. Gott mit uns als Gemeinde, bis er kommt, um seine Braut zu holen. Er ist körperlich nicht mehr da, aber sein Geist ist da. Und Weihnachten erinnert uns daran, dass Gott in unseren Herzen ist, dass Christus in unseren Herzen lebt Und dass er da ist, dass er mit mir ist. Und das soll unsere Herzen wirklich mit Freude erfüllen und Dankbarkeit Gott gegenüber. Und dass wir das auch Gott wirklich zum Ausdruck bringen. Und wenn du, liebe Seele, dazu zu denen gehörst, die sagen, ich kann das noch nicht von mir sagen, dann möchte ich sagen, Jesus ist auch gekommen für dich. Er will auch, dass du sagen kannst, Jesus ist mit mir, Gott ist mit mir. Und darum lass auch den Geist Gottes in diesen Tagen zu deiner Seele sprechen und suche doch Frieden bei ihm, dass du sagen kannst, Jesus ist mit mir. Das wünsche ich dir wirklich von Herzen. Und ich möchte zum Abschluss ein Gedicht lesen. Gott mit uns. Im Stall von Bethlehem in stiller Nacht hat Gottes Licht die Welt entfacht. Jesus, Retter, Freund und Held, der uns in seinen Armen hält. Immanuel, Gott mit uns, so nah, in Freud und Leid ist er stets da. Kein Grund zur Angst, er trägt die Last, sein starker Arm hält uns immer fest. Ob in Krankheit, Schmerz und Not gekettet, er tröstet, heilt, hilft und rettet. In Gottes Hand bin ich geborgen, er kennt den Weg aus allen Sorgen. Selbst wenn mein Auge keinen sieht, weiß Gott den Weg, er führt, er gibt. Er kommt nie zu spät, er hat seine Zeit, gelobt sei Gott in Ewigkeit. Jesus kam, uns zu befreien und will in unserem Herzen sein. Er bleibt bei uns bis zum Ende der Welt, wenn echtes Weihnachten unser Herz erhält. Er schützt uns vor des Bösen Macht, gibt uns Hoffnung in der Nacht. Seine Liebe grenzenlos, sein Erbarmen riesengroß. Er gibt uns Kraft und Mut zum Gehen, hilft uns in Kämpfen zu bestehen. In seinen Händen sicher fest findet jeder müde Ruhe und Rast. Er macht uns stark, wenn wir sind schwach und führt uns sicher durch den Tag. Sein Licht erhellt die dunkle Zeit, er schenkt uns Frieden nah und weit. Dank sei dir, o Herr, für deine Gnade, für deine Liebe, die uns nie verlässt, für deine Treue, die immer währt, für dein Kommen, das uns erlöst. So feiern wir in diesem Jahr dein Fest der Liebe wunderbar. Immanuel, Gott mit uns, immer da, wir preisen dich. Halleluja. Amen.